Verhandlungen. Brexit oder richtig? Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski. Und die heutige Episode ist so ein bisschen aus Verzweiflung geboren. Also aus Verzweiflung zum einen, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer werden es gemerkt haben, die ist heute ein bisschen später dran. Da hatten wir intern einen kleinen, ups, ich dachte, so ein typical case of, but I thought you do, oh really. Und der andere ist das Thema, oh hör mal, ich bin seit einer ganzen Zeit, verfolge ich dieses Brexit-Szenario so ein bisschen. Und zwar hat das angefangen, ich glaube so im Oktober oder November oder so, als da die Einschläge immer näher kamen und mir alle gesagt haben, das, was da abläuft, ist totale Clownerie, ist totaler Scheiß. Und ich werde mich versuchen, heute mit politischen Meinungen zum Thema massiv zurückzuhalten. Das überlasse ich in meinem Facebook-Account. Und ich guckte mir dann so ein paar Sachen an und das ist so das, wo ich jetzt in der letzten Zeit immer wieder erwähnte, ich bin gerade in also ich sag's immer gerne, dass ich aus professionellen Gründen gerade gezwungen bin, Nachrichten zu verfolgen. Und zwar ist genau das Thema. Weil ich bin auch hängen gelassen worden. Also, ich guckte mir diesen Brexit an und dachte so, nee. Das kann so nicht sein. Das kann nicht sein, dass das, was ich da sehe, was ich da wahrnehme, tatsächlich das ist, was da passiert. Also, als damals jemand gekommen ist und hat eine Glasscheibe auf den Tisch gelegt und hat gesagt, guck mal, das ist ein neuer Computer. Und alle haben gesagt, was? So ungefähr kam mir das vor. Das kann nicht so, wie soll ich sagen, amateurhaft rumdilettantiert sein, wie das ich aus der Presse habe entnehmen können. Das war so Oktober letzten Jahres, also 2018. Und seitdem guckte ich mir das Ganze an, weil ich dachte, nee, ihr Lieben, ihr habt halt, also egal, aber wenn ich eins gelernt habe mittlerweile, dann ist das, dass Dinge niemals so sind, wie sie erstmal aussehen. Was wir da sehen, wird ein richtig, richtig, richtig elegantes Stück Verhandlungstechnik. Ja, das dachte ich, ernsthaft. Und dann guckte ich der Mai so beim Rummachen dazu und dann bröckelte so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle schon die Fassade und wollte ich es aber noch nicht wahrhaben und ich war immer, also seitdem habe ich hier auch auf meinem Whiteboard, schreibe ich mir so die Highlights mit, um dann irgendwann im Podcast die Magie herleiten zu können. Das war so der Plan. Also wenn dann irgendwann so diese Britin und die EU dann so zum finalen Schachzug zeigen und das dann irgendwann fertig ist und dann gut ist und sich die ganz Europa hinstellt und sagt, hör mal, das ist ja mal ein eleganter Deal. Von mir aus sich die Engländer da auch irgendwie da noch so einen rausmanövriert haben und die EU so ein bisschen im kurzen Hemd dastehen lassen. Irgendwie auch sowas habe ich erwartet. So einen ganz eleganten Verhandlungsschachzug. Wie gesagt, dafür sah es einfach zu stümperhaft aus. Jetzt haben wir heute, wenn ich das aufnehme, den 15. April. Vor zwei Wochen hätte gebrexitet werden sollen. Das hat nicht geklappt. Und jetzt soll wohl irgendwie irgendwann, weiß ich nicht, wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen, gebrexitet werden. Ja, scheiß drauf. Ich wollte ja heute nichts dazu sagen. So, jedenfalls hat sich, jetzt zurück zur Verzweiflung, meine Idee komplett in Luft aufgelöst, dass da total pfiffige Strategen unterwegs sind und wir quasi das verhandlungspolitische Pendant des iPads sehen. Und jedenfalls ist es mit meiner Episode nichts geworden, was wir aus dem Brexit Schlaues lernen können. Aber doch. Und zwar mache ich heute die Episode, hangle ich mich mal so ein bisschen an dem Thema lang, was viele so da draußen schon beobachtet haben, wie das im Brexit gelaufen ist. Und ich ziehe mal Parallelen dazu zu einem großen Verhandlungs- oder zu einer ganz großen Verhandlung, die ich selber mal durchgeführt habe. Und zwar ist die heutige Episode zielt auf Menschen, die das erste oder zweite Mal eine größere Verhandlung für die Firma führen, also mit einem externen Dienstleister, Zulieferer, was auch immer. Und es geht nicht um Verhandlungstaktik. Also es geht mir nicht darum, wenn sie im Gespräch sitzen, was sie dann und was das heißt, wenn es keine Kekse gibt und bla bla. Nein. Sondern so, ich bleibe schon auf der strategischen Ebene und versuche da so ein bisschen hin und wieder mal so auf den Brexit zu pointieren. Und ganz am Ende der Episode teile ich Ihnen mal meine Meinung mit, warum wir vielleicht doch gerade das verhandlungspolitische Pendant des iPads sehen, weil ich habe da so eine Vermutung, dass da gerade super elegant gespielt wird Und zwar komplett andersrum, teile ich Ihnen am Ende der Episode meinen Gedankengang. Und wie gesagt, es ist nur eine Idee. Mal sehen, was dabei rauskommt. So, also, der, wenn Sie in einer, also Position-Setup ist, Sie sind in irgendeiner Rolle und es geht darum, eine große Verhandlung mit jemand Externen zu führen. Also Sie wollen ein neues System einführen, Sie wollen mit einer Firma neu zusammenarbeiten, Sie wollen, was auch immer das ist. Und die verantwortungsvollen Stellen haben Sie dafür dann nominiert und gesagt, so, Sie machen jetzt, Sie führen die Verhandlungen für uns. Und an der Stelle habe ich jetzt, also das kommt alles so ein bisschen zusammen, habe ich jetzt auch mit zwei Leuten, arbeite ich gerade dran, die in einer ähnlichen Position sind und die aus meiner Sicht total falsch angefangen sind. Und zwar total falsch angefangen sind, heißt, meine Empfehlung für den allerersten Schritt ist es, klar zu haben, was Sie wirklich wollen. Klar zu haben, was Sie wirklich wollen. Nicht, was getan werden soll. So, und zwar ist das schwingt immer wieder in meine Ideen von Zielen rein. Dann machen Sie klar, was Sie für Ziele haben, machen Sie klar, was Sie erreichen wollen, nicht, was Sie tun wollen. Mir ist total egal, ob Sie sagen, Sie wollen 10 Kilometer laufen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Was wollen Sie denn erreichen damit? Ja, ich will dicke Arme haben. Ja, und die Beispiele hatten wir jetzt alle schon. Gerade im internen Bereich, und da ziehe ich immer so ein paar Parallelen zu diesem einen großen Projekt, was ich da habe führen dürfen. Gerade im internen Bereich ist meine Erfahrung sowohl aus eigener als auch eben aus Anschauung, dass immer sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel in Aktivitäten gehandelt wird oder gedacht wird, nicht in Zielen. So, in meinem Fall, wir brauchten eine Software, von der ich nicht die Idee hatte, dass es die gibt. Und als man mir erklärt hatte, was die Software können sollte, habe ich gesagt, sowas gibt's gar nicht. Also, das geht gar nicht. Wurde dann, habe mir das dann angeguckt und habe gedacht, boah, hör mal, das ist ja elegant. Und es war die ganze Zeit eine Diskussion, wir brauchen einen, und jetzt, ich nutze so ein paar Begriffe aus der damaligen Verhandlung, und das ist also ein bisschen IT-lastig, da können Sie dann Ihre Dinge aus Ihrem Bereich für eintun. Wir brauchen eine Terminal-Server-Farm in der DMZ, um bla 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 bla. Und von Anfang an war mir klar, warte, lass uns doch mal nicht drüber diskutieren, wo wir was hinstellen. Lass uns doch erstmal gucken, was wollen wir eigentlich erreichen. So, und dann kamen so zwei Dinge, also zwei Ausprägungen. Und da bitte ich jetzt die damit gerade anfangen, da wirklich ganz sensibel mit umzugehen. Die eine Ausprägung war, das ist doch klar. Die andere Ausprägung war, ja, wir brauchen einen Terminal-Server. So, letzteres hatten wir jetzt hier im Podcast schon ein paar Mal, also ein paar hundert Mal wahrscheinlich schon. Ersteres, Tipp an die Newbies, nicht schocken lassen. Nicht schocken lassen. Dieser Schnack von diesen Oldschool-Managern, das ist doch klar, der darf pariert werden oder der darf auch ausgehalten werden. Vielleicht einfach mal ruhig sein und zurückgucken und mal Schweigen aushalten, mal gucken, was passiert. Und wenn das alles so klar ist, dann dürfen Sie ja auch mal eine These aufstellen, was Sie jetzt verstanden haben, was Sie am Ende des Projektes abliefern wollen, also was Sie erreicht haben wollen. Also was ist die, und da sind wir jetzt in den Standard-Projektmanagement-Methoden, wie stellen Sie fest, dass das Projekt ein Erfolg war? Indem Sie, also am Anfang, die Kriterien aufstellen, das und das und das will ich erreicht haben. Wenn ich das erreicht habe, war das Projekt qua Definition ein Erfolg. Es geht nicht darum, haben Sie irgendwo einen Terminal-Server hingestellt, sondern was wollen wir danach können? Also welche Funktionen wollen wir haben? Wie soll sich die Organisation verändert haben? So, Phase 1, machen Sie klar, was die Organisation wirklich will. Das kann ein bisschen umständlich sein, wenn die Organisation ein bisschen größer ist. Also wenn es einfach ein größeres Projekt ist und da einfach gar nicht mal aus Boshaftigkeit, aber einfach aus qua faktischem eine Handvoll Leute damit involviert sind. Die haben zum einen Partikularinteressen, also den einen interessiert das, den interessiert das mehr. Die dürfen es unter einen Hut bringen, wenn sie derjenige sind, der die Verantwortung für das Ding aufhat. Und die dann zusammenfügen und jeden Einzelnen in diesen Gedankengang rein schubsen. Überleg dir mal, was aus deiner Sicht, was wir erreicht haben müssen, wenn das Projekt gelaufen ist. Und die werden alle kommen mit, das ist doch klar, wir brauchen Terminal-Server und bla bla bla. Da dürfen sie dann einfach der Reihe nach durch. Alles, was sie am Anfang nicht machen, was jetzt kommt, ist ein wichtiger, teurer Satz. Also teuer, der Wert einer Erfahrung steigt umgekehrt proportional zum Wert des zerstörten Gegenstandes. Und was jetzt kommt, ist eine richtig wertvolle Erfahrung. Je mehr Aufwand Sie an diesen Teil am Anfang reinstecken, desto weniger Trouble haben Sie hinterher. Diese Menschen im englischen Parlament, die haben das ja bis heute noch nicht klar, also bis nach dem ersten Brexit-Datum noch nicht klar, was wollen wir eigentlich? Und also Sie können ja nicht mal sagen, was Sie nicht wollen, und können, also das ist ja total albern, in so einem Klima eine Verhandlung anzufangen, also jetzt wieder zurück in die wirkliche Welt und raus aus dem Madhouse. Wenn ihre Stakeholder, also ihre Leute, die Leute, die bei Ihnen in der Firma für das Gelingen des Projektes sich, wenn sie die nicht einig kriegen, dürfen sie das Projekt nicht machen. Das bleibt ja letzten Endes an Ihnen hängen, weil das ist Ihr Projekt. Und wenn Sie die Leute zu Anfang nicht sauber aligned kriegen, nicht eingefangen kriegen, dann ist das halt Ihr Projekt vor die Wand gefahren. Und dann hilft es Ihnen noch nicht, wenn Sie sagen, ja, nee, der CEO hat nicht mitgezogen. Ja, blöd. Das ist ganz blöd. Gut, jetzt geht's bei uns im wirklichen Leben um was und da im Madhouse geht's halt um nichts. Das ist so der feine Unterschied. Deswegen habe ich da Hoffnung, dass sich keiner von uns das, also sowas abliefern kann. Und doch kann es eben ein bisschen schwierig sein, wenn es dann hin und wieder mal darum geht, die verschiedenen Leute einzufangen. So, und jetzt Leute, haben Sie klar, wenn Sie, bevor Sie mit so einem Projekt nach draußen an den Markt gehen, wir sind immer noch in der ersten Phase Vorbereitung, haben Sie klar, wer die abschließende Entscheidung trifft? Und wer wirklich die Entscheidung trifft? Wir hatten das schon jetzt mehrfach beim Bewerbungsprozess oder beim Beförderungsprozess. Es ist niemals immer nur eine Nase, also in den seltensten Fällen. Nein, nicht Ihr Chef entscheidet über Ihre Beförderung, sondern Ihr Chef, vielleicht entscheidet er tatsächlich offiziell, aber natürlich holt er sich jede Menge Feedback ein. So, Sie brauchen, gerade bei so einer Entscheidung, also wenn es um, weiß ich, so einen 6-, 7-, 8-stelligen Spend nach außen geht, wird da irgendwer ja für eine Entscheidung treffen. Und mit demjenigen, den müssen Sie kennen, mit dem müssen Sie klar haben, was brauchst du? Also was sind deine Kriterien, was sind deine Fragen, die du beantwortet haben musst? Nicht, wie muss ich die beantworten, sondern was sind die Fragen, die du beantwortet haben musst? Was ist das, worum ich bin dann ja dein Deputy, kümmern muss, wenn ich das Projekt laufen lasse? Und da gehört dann auch so Sachen zu, und das habe ich jetzt ein paar Mal gehört, dass das so subkutan mitkam, dass die Projektmanager zurückkamen und sagten, nee, der hat nicht entschieden, weil ihm im letzten Augenblick einfiel, dass er von Legal noch irgendwie einen Stempel brauchte. Ja, haha, zwing den dazu vorher. Also zwingen meine ich wirklich zwingen. Also pass auf, Chef, ich habe verstanden, du willst das. Wenn ich dir dazu eine Antwort bringe, dann lege ich dir das Papier auf den Schreibtisch und dann unterschreibst du den Nachmittag. Ist das richtig? Schweigen aushalten. So, und dann darf Chef in die Position, oder wer auch immer der Entscheider geworden ist, in meinem Fall war es drei über mir, das war ein bisschen sportlich, der Approach. Und ja, das hat was mit durchgeschwitzten Hemden zu tun. Mein Gott, da muss man halt mal durch. Und dann darf der mal drüber nachdenken, was er wirklich braucht. Und zwar gar nicht als, das ist also bitte nicht als Erpressung aufstellen, sondern aufstellen als, wir beide wollen den Erfolg. Also natürlich wird er nicht sagen, nein, ich will den Erfolg nicht, weil der hat das Projekt ja initiiert. Also überleg dir mal kurz, wen brauchen wir noch? So, und dann Betriebsrat und HR und weiß ich nicht, wen sie da sonst noch haben, die Purchasing-Leute, wer auch immer bei Ihnen im Unternehmen potenziell dazu einen Take hat. Das abfragen und dann klar kriegen, damit sie an irgendeinem Punkt sagen können, okay, das sind die Fragen, die ich den Leuten beantworten muss. Und dann geht's los. Dann zweiter Punkt, aus meiner Sicht super wichtig. Wer sind, gut, jetzt bin ich ITler, da haben wir öfter mal Anwender, also Leute, die das Ganze dann benutzen, was wir da so hinbauen. Sprechen Sie mit denen auch mal. Macht immer super viel Sinn, wenn Sie hinterher ein System anbauen, was auch, wo die Anwender zu sagen, ja, gute Sache. Und wer bezahlt's dann? Und das kann durchaus sein, dass das Unterschiede sind. Also, dass die Leute, die entscheiden, nicht die sind, die es hinterher bezahlen. Also, in meinem Fall war das so, dass derjenige, der entschieden hat, der Head of IT war. Und die, die es bezahlt haben, waren die Business Unit Leads. Und da hatten sie natürlich den Interessenkonflikt vorprogrammiert. Die Leute zum Mitwisser zu machen und die Leute den Leuten klar machen, was sind ihre Rollen in dem Spiel. So, wie der Brexit, offensichtlich hat man das andersrum gemacht. Man hat erst die Feindiskussion gemacht und hat dann irgendwie, ja, ich glaube, das ist immer noch nicht klar, wer das Ding entscheiden darf. Also, ich habe ja noch die Hoffnung, dass die Queen da reingrätscht und die irgendwie alle vom Parlament rüber in den Tower und ist auch egal. Diese Sachen klar haben. Und wer jetzt erfahren ist und wer jetzt dabei ist und schon ein bisschen länger dabei ist, wird sagen, Herr Kapinski, hör mal, das ist trivial. Ja. Nachher war mir das dann auch trivial. Für mich sind jetzt so meine Gedanken, um eben genau so ein Chaos zu vermeiden, weil, wie gesagt, im letzten Endes geht es in unserem Falle, geht es ja um richtig was. Und eben nicht nur so da wie in dieser Clowns-Veranstaltung. Mein wichtigstes Learning von allem ist, dass Sie diese Leute, die Sie eingesammelt haben, also die Entscheider, die Bezahler und die Anwender, dass Sie die zu Mitwissern machen. Ich habe nicht mit Täter gesagt, sondern Mitwisser. Die dürfen in jedem oder in den wichtigen Punkten dürfen die in der Entscheidungsfindung mit dabei sein. Die dürfen wissen, wenn wir einen Test gemacht haben von dem Tool und die Anwender wollten alle, dass der Button in rot ist und rot ist die einzige Farbe, die nicht geht, deswegen haben wir in rosa gemacht. Das dürfen die früh wissen. Sie wollen das vermeiden, diese klassischen Projektmeetings, wo dann irgendwie so ein Triumvirat aus 8 Leuten da sitzt und sie dann mit dem geballten neuen Wissen der letzten 12 Wochen da aufrockt und jeder hat zu jedem Punkt irgendwie ein, oh mein Gott. Das wollen sie nicht. Jetzt kommt ein, wie sie es tun, und dann der zweite ist noch eine sehr kühne Idee dazu. Also, wie sie es tun, sie brauchen Kontakt zu diesen Menschen und scheuen sie sich nicht vor Hierarchie. Bitte, bitte, nicht davor scheuen. Sie brauchen Kontakt zu den Menschen. Und wenn sie jetzt irgendwie so einen Satz von Entscheidern haben, 2 davon sitzen im Vorstand, dann klären sie ab, wie sie an die rankommen. Sie müssen mit denen einmal sprechen und dann fragen sie die, wie brauchen sie die Information aufbereitet? Ich verstehe schon, ich rufe sie nicht jeden Tag an, sie kriegen auch nicht alle 3 Tage eine E-Mail von mir. Und nein, ich sag ihnen nicht diese 9-mal klugen Sätze wie, das liegt dann im SharePoint, da können sie sich ja informieren. Nein, nein, nein. Was ist denn für sie die beste Art, damit ich ihnen die Informationen aufbereite? Die Frage hat er auch noch nie gehört. Jetzt kommt der Tipp. Das ist ein Karrieresprungbrett. Weil sie auf einmal derjenige sind, nicht nur der das Projekt irgendwie so still und heimlich durch die Tür geschoben hat und gemogelt hat und irgendwie auf den Präsentationen war da dieser Name, aber was weiß ich, wer das ist. Nein, nein, nein. Sie sind der Typ, der ein Jahr lang, ein halbes Jahr, 2 Jahre, je nachdem, wie lange diese Projekte so laufen, eben mit diesen Entscheidern zusammengearbeitet haben. Und das hatten wir jetzt alle in den Karrierebooster-Vorbereitungen schon. Menschen befördern Menschen und nicht irgendwelche Excel zählen. Also das ist ein super wichtiger Teil. Jetzt haben sie diesen ganzen Zoo zusammen und sie halten die informiert und unterwegs stecken sie mit denen sowohl ihre roten Linien ab, als auch die roten Linien dann von dem Partner, mit dem sie zusammenarbeiten wollen oder mit den Partnern, die sie zusammenarbeiten wollen. Was sie nicht wollen, ist eben genau das, was wir da jetzt in diesem Tollhaus sehen können, dass hinterher alle total empört sind über einen Vertrag von ein paar hundert Seiten, wo sie alles, ah, nein, das geht ja alles gar nicht. Offensichtlich hat mit diesen Leuten keiner vorher geredet. Also ist zumindest so meine Außenwahrnehmung. Das wollen sie nicht haben. Wenn die Purchasing-Leute sagen, nee, komm, also Zahlungsziel muss 3 Monate sein, weil, und dann kommt irgendwie deren Grund. Und der Anbieter sagt, ja, das ist uns egal, was euer Zahlungsziel sein muss. Also entweder wir haben die Kohle nach 4 Wochen oder wir machen das Projekt nicht. Dann ist das ein kleines Ding, was sie aufräumen wollen und weglutschen wollen, bevor das an irgendwelche großen Glocken geht. Zumal sie wollen auch so eine Partikularinteresse vom Einkauf. Die wollen sie ja nicht in der großen Runde diskutieren, weil es die große Runde nur nervt. Und was bei der großen Runde hängen bleibt ist, ach guck mal, das ist wieder ein Problem, was er nicht im Vorfeld weggelöst hat. Das muss ich mir jetzt ja auch noch anhören. Oh, hör mal. Also solche Sachen wollen sie wollen die Leute zu Mitwissern machen, sie wollen die Leute informiert halten, wie der Ablauf, wie der Fortgang dieser Diskussionen ist und gerne auch mal, also dann können sie auch gerne mal kurz reingerätschen und sagen, hier, pass auf, die haben gerade ihre Einkaufsrichtlinie geändert, wir müssen jetzt das, die Sachen, die wir letzten 3 Monate angenommen haben, die stimmen nicht mehr. Sie müssen einen kurzen Weg zu den Leuten haben, wie gesagt, das kann auch sehr karriereförderlich sein. So, und jetzt noch 2 oder 3 Worte dazu, wenn Sie den ersten Teil fertig haben. Also Sie haben klar, was die Organisation erreicht haben will. Was ist das Ziel? Runtergebröselt in Partikularziele. Also was wollen die einzelnen Entscheider haben? Sie haben klar, wer sind die Entscheider? Und zwar auch, wer sind die Ratgeber der Entscheider? Also wenn der CEO sagt, er entscheidet nichts, ohne dass Legal über den Vertrag geguckt hat, verstehe ich das total, dann ist das was, wo Sie sagen, was Sie auf Ihrem Zettel haben. Und dann, also Sie haben die Entscheider und Sie haben diese ganze Entscheider-Kaskade hinten dran, so dass das wasserdicht ist. Und Sie sagen das auch, ihr Lieben, ich habe verstanden, das sind die Leute, die entscheiden. Wenn der das, denn der das, denn der das, dann haben wir eine Entscheidung. Ist das richtig so? Ja, ist richtig so, gut los. Sie brauchen ein solides Mandat, um loslaufen zu können. Sie brauchen die Leute, die das Ganze bezahlt. Wenn das nicht die gleichen sind, und es sind oftmals nicht die gleichen. Und an der Stelle, das geht's jetzt, da dürfen Sie ein bisschen elegant sein und Marketing betreiben. Sie müssen das Projekt schon sich zu eigen machen, ohne da zu sehr reinzugehen. Sie dürfen das erklären. Sie dürfen, wenn Sie das noch nie gemacht haben, jetzt mal so einen Use Case verstehen. Also, wenn Sie mit jemandem zusammensitzen, der eine Business Unit leitet von, weiß nicht, 10.000 Leuten, der hat eine ganz andere Sicht auf das, was wir Geld nennen, als Sie. Wo bei Ihnen vielleicht, weiß nicht, 500.000, das Haus, hui, viel Geld ist. Und der spielt in ganz anderen Regionen, der arbeitet mit ganz anderen Begriffen, der arbeitet mit ganz anderen Zahlen. Da dürfen Sie sich reindenken, super Chance, auf jeden Fall machen. Und dann eben die Leute, wie gesagt, zusammenbringen. Und aus meiner Sicht auch die Leute, die dann damit arbeiten dürfen, macht immer Sinn, wenn es geht, die auch damit zusammen zu haben. So, das sind die Sachen, die Sie haben wollen. Wenn Sie diese Vorbereitungsphase fest haben oder fertig haben und bitte, wenn Sie eine Projektmanagement-Ausbildung haben, dann steht das vorne drin. Und ich weiß schon, dass die ersten 10 oder 5 Kapitel von so einem Buch immer keiner liest und alle sagen, nee, ist total selbstverständlich. Ja, es ist selbstverständlich, nur dann macht's doch mal. Ich habe selber auf beide gesagt, aber das ist egal. Wenn diese Vorbereitungsphase vorbei ist, wenn die abgeschlossen ist, und sicherlich, es ist nicht, dass sie sagen, okay, am Freitag ist die Vorbereitungsphase und ab Montag fangen wir mit der nächsten Phase an, sondern das überlappt sich alles ein bisschen, nur sie brauchen an irgendeinem Punkt, müssen sie die Phase der Vorbereitung abgeschlossen haben, danach geht's dann an den Markt. Und da gehen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail, weil das völlig unterschiedlich ist, ob Sie ein Bürogebäude erweitern wollen, ob Sie eine Software einführen wollen, ob Sie mit irgendjemandem zusammenarbeiten wollen, ob Sie. Das bleibt dann von Ihnen. Nur an irgendeinem Punkt werden Sie ja nach draußen gehen. Darum geht es ja in der heutigen Episode. Irgendwann werden Sie nach draußen gehen. Und dieses nach draußen gehen muss aus meiner Sicht auch wieder super klar geregelt sein. Und zwar gerade, wenn es darum geht, mit wie vielen Stimmen sprechen Sie nach außen. Ich hatte das schon mal in einer Firma, dass ich auf einmal von demjenigen, mit dem ich ein halbes Jahr verhandelt habe, angerufen wurde und gesagt habe, hey, das war jetzt aber scheiße. Was? Ja, nee, hier, Ihr Einkauf hat gerade angerufen und hat gesagt, das geht nicht. Habe ich noch nie was von gehört. Da lobe ich mir die EU. Die scheinen mit einer Stimme zu sprechen und scheinen das auch länger, als ich es befürchtet hatte, durchzuhalten. Respekt dafür. Es muss klar sein, dass Sie die Stimme zum Kunden sind, dass Sie die Stimme zum Markt sind, die Stimme zum Verhandler sind und das bringt Sie auch in eine spezielle Position. Und zwar geht die Position so, Ihre Organisation, die Leute, die nicht direkt mit dem Markt, und ich nenne mal den Markt, die Anbieter sind, zusammensprechen, die müssen unsichtbar bleiben oder wenig sichtbar bleiben und wenn die angesprochen werden, müssen die alle mit einer Stimme sprechen. Wir hatten über Mitwisserschaft schon gesprochen, die müssen also wissen, worum es geht. Sie sind der Einzige, der so eine Mischrolle einnehmen darf. Und das empfehle ich auch. Mischrolle heißt, die Sales-Leute auf der anderen Seite dürfen ihre Freunde werden. Und die dürfen auch verstehen, dass es nur durch ihre Tür geht. Also es gibt keinen Weg, dass der Sales von außen direkt mit ihrem Chef spricht. Nein, 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 das geht alles über ihren Tisch. So, das heißt, Sie dürfen so eine Twitter-Position einnehmen und dürfen auf der einen Seite sagen, ich bin Freund vom Einkauf oder Freund vom Vertrieb. Um dem Vertrieb einfach mehr Spaß zu machen. Und ganz viele haben ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit Vertrieb. Also wenn Sie sich so mal die angucken, mit denen Sie so zu tun haben, da würde ich sagen, das sind die wenigsten, sind irgendwie so Dirk Kräuter geschulte Supervertriebler, sondern da sind schon ganz viele Leute bei, die noch ein bisschen anders ticken. Die mögen das auch, wenn die nicht mit irgendwie dem Zahlenknecht operieren müssen, sondern wenn die irgendwie so einen netten Typen auf der anderen Seite haben. Und dem auch mal irgendwie so, ne, das darf alles nett sein. Nett sein als Werkzeug. Nett sein, nicht als Schwäche. Sie vertreten Ihre Organisation. Sie können aber guter Kopf, böser Kopf spielen. Sie sind der Gute, der gerne mit dem Vertrieb von der anderen Seite irgendwas in die Organisation reinbringen wollen würde. Das öffnet Ihnen Türen beim Vertrieb. Also bei dem, der Ihnen was verkaufen will. Und Sie dann gemeinsam an Ihrem bösen Chef zerschellen, weil der diesen einen Absatz so nicht haben will und dieses Lizenzmodell geht so gar nicht. Ja, ist der Chef. Das haben Sie im letzten 101 ausgekifft. Das ist die Twitter-Rolle, die Sie haben. Und die dürfen Sie auch haben. Und kommen Sie mir jetzt nicht mit, dass das irgendwie ein Interessenkonflikt ist. Nein, das ist kein Interessenkonflikt. Ich weiß ganz genau, in welcher Organisation ich arbeite. Und also, wer ist bei mir und wer ist nicht bei mir. So, diese Rolle dürfen Sie haben. Und es darf eben klar sein, dass Ihnen die nicht von hinten auseinandergebröselt wird, dass da irgendwelche weiteren Kommunikationswege aufgemacht werden. Ich mache aktuell überraschend viel Geschäftsmodellberatung. Und zwar Geschäftsmodellberatung, wenn Menschen ihr Offline-Business in ein Online-Business überführen wollen oder wenn Menschen sagen, ich habe hier irgendwie ein Geschäftsmodell und ich will irgendwie mich selber aus dem Operativen rausziehen, damit ich mich einfach mehr auf das konzentrieren kann, was wir im Gemeinhin mit Führen beschreiben und die Organisation voranbringen, all diese Sachen. Und da kommt die Diskussion immer wieder an diesen einen Punkt, und zwar an die Frage, was braucht es, damit der Kunde kauft? Und die können wir heute mal umdrehen und können die Frage fragen, was braucht es, dass der Kunde nicht kauft? So, und wenn wir jetzt Kunde mal mit Entscheider gleichsetzen, dann ist die Frage, was braucht es, damit ein Entscheider nichts entscheidet? Und die Antwort ist Unsicherheit, Unklarheit, Verwirrung. Wenn Sie etwas verkaufen wollen an jemanden, der auch was kaufen will, also jemand, der eine Entscheidungsabsicht hat und sie verwirren den, indem sie dem sagen, pass auf, du kannst es bei mir kaufen in Rot, in den Grün und in Blau und in Gelb. Gelb haben wir allerdings nur die große Größe, aber für Rot gibt's auch noch Pink und bei Pink gibt's dann auch noch das Krönchen dran. Und aber übrigens, für Grün haben wir gerade ein Sonderangebot, wenn du das zusammen mit Lila nimmst, wobei aber Lila geht nur in Größe 4. Erledigt. Der guckt sie an, kriegt Tränen in die Augen und geht wieder. Also so wird nicht gekauft. So wird auch nicht entschieden. Die wesentliche Kunst von Entscheidungen, also Entscheidungen herbeizuführen, ist es ja, Unklarheiten zu vermeiden. Und es ist total egal, was für den einen Glas klar ist, mag für den anderen unklar sein, mag für den anderen wichtig oder nicht wichtig sein, alles egal. Aber Menschen, die unklar sind, die keine Klarheit reinbringen können in ihren Entscheidungsprozess, die entscheiden nicht. Und das ist jetzt die Rampe zu meiner vielleicht gar nicht mal so steilen These. Wir werden uns das irgendwie Silvester diesen Jahres besichtigen können. Was die EU gerade macht, jetzt ist die These, ist ein ganz böses Rachespiel. Der Brexit, den wir jetzt sehen, April 2019, ist aus meiner Sicht ein ganz böses Rachespiel der EU und ein super elegant gemachtes. Hier ist meine Idee. Menschen, die verwirrt sind, entscheiden nicht. Und es gibt keine Organisation, es gibt eine handelnde Person. Also, was wir gerade sehen können nach einer IF-Studie, ist, dass die Auslandsinvestitionen in England quasi zum Erliegen gekommen sind. Warum? Na klar, weil keiner weiß, wie es jetzt weitergeht. Da passiert gerade nichts mehr. Es wandern keine EU-Ausländer mehr ein, weil ja irgendwie so ein Franzose so ein totaler Ausländer ist oder so ein Deutscher, wenn es irgendwie um England geht. Die Einwanderungszahlen scheinen aber stabil zu sein. Stattdessen kommen jetzt Inder und Chinesen. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Da wollte ich aber gar nicht hin. Die Auslandsinvestitionen brechen zusammen. Wir können sehen, dass die Investitionen auf der Insel zusammenbrechen, weil weder die Ausländer noch die Inländer irgendeine Idee haben, wie es jetzt weitergeht. Keiner kann sich auf irgendwas einstellen. Zählt das für EU-Raum auch so? Ja, klar, nur die Verhältnisse sind halt anders. Wir haben nicht 75% Export in die nach England, sondern hier aus Deutschland ist das ja nun ein relativ kleiner Betrag. Nur aus England raus ist das schon ganz schön heftig. So. Es passiert gerade ein riesen volkswirtschaftlicher Schaden, nur weil Unklarheit da ist. So, jetzt stecken alle dem schwarzen Peter diesem Tollhaus da in diesem schönen Gebäude in London zu. Und die EU kommt richtig cool weg, weil die sagen, na komm ihr Lieben, wir verstehen schon, ihr habt es nicht hingekriegt, aber ach, komm, wir verlängern nochmal. Und dann wird der Macron so als heißer Hund geschoben, der dann sagen muss, und die Merkel kuschelt dann wieder rum, weil sie auch keine Entscheidung zusammenkriegt und dann lässt man die total entscheidungslos hängen. Die gesamte Wirtschaft sagt, nee, neues Werk bauen, na, lass mal lieber irgendwo hingehen, wo wir wissen, was wir morgen machen und nicht, vielleicht stehen wir morgen vor verschlossenen Türen und kommen nicht mehr rein. Ganz böse Rache. Die Insel wird gerade von der EU aus meiner Sicht sehr systematisch hängen gelassen, um mal bei dem Begriff zu bleiben. Keine Entscheidung heißt keine Investition, heißt Riesenverlust für die englische Volkswirtschaft. Das ist so meine These auf dieses ganze Ding. Wie gesagt, vielleicht sehen wir ja doch noch das verhandlungspolitische iPad. Allerdings hätte dieses iPad, das wäre dann schwarz, hätte ziemlich scharfe Kanten und vielleicht sogar Stacheldraht drumherum und der On-Button würde unter Strom stehen und wäre so eine gekreuzte Rasierklinge oben drauf. Also so den Eindruck habe ich gerade mal und vielleicht werde ich auch da wieder eines Besseren belehrt, dass man diesen Leuten nicht, aber das lassen wir. So, das war so ein bisschen für mich der Extrakt aus dem Brexit, den man so ziehen kann, weil das einfach bei denen so ganz nicht so läuft, wie man das in unserem wirklichen echten Leben machen wollen würde. Und das waren so ein paar Tipps und Tricks und Ideen, wie man als Jungprojektleiter oder Jungaußenverhandler, worauf sie achten dürfen, können und wollen. Und bitte auch da, sie brauchen ja nicht. Ich brauchen ja nicht. Ist alles gut. Machen Sie es ruhig anders. Probieren Sie es anders aus. Ich habe es auch mal anders ausprobiert. Es funktioniert einfach so besser. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bis nächsten Montag. Haben Sie einen großartigen Karfreitag. Wunderschönes Osterfest. Und ich denke, trotzdem gibt es am nächsten Montag eine Episode, auch wenn dann Ostermontag ist. Ich wünsche Ihnen was. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.